Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
So, Freunde, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir Pascal Weinberger bei uns zu Gast. Und ich kann euch vorab verraten, Pascal ist ein echt besonderer Mensch, allein durch die Tatsache, weil er einer von ganz wenigen Menschen ist, die mich echt sprachlos gemacht haben. Und das meine ich natürlich im positiven Sinne. Ich erinnere mich zurück an die Mail eines gemeinsamen Freundes, in der stande, dass Pascal und ich uns unbedingt einander kennenlernen sollten. So, gesagt, getan, uns in einem Restaurant in Frankfurt getroffen und dadurch eins der faszinierendsten Gespräche erlebt, die ich bis hierhin führen durfte, weil Pascal einen echt beeindruckenden unternehmerischen Werdegang vorzuweisen hat. Nur so by the way hat er zum Beispiel eines seiner Startups schon mal an Google verkauft. Außerdem hat er an diesem Tag einfach mit Allgemeinwissen geglänzt in einer Form, in der ich es vorher selten erlebt hatte. Als ich dann noch erfuhr, wie alt Pascal erst ist, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Und als ich im Nachgang an unser erstes Gespräch von verschiedenen Personen immer wieder den Begriff Wunderkind in Zusammenhang zu Pascals Person hörte, war das für mich wirklich nicht mehr überraschend. Aber genug von mir. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, Pascal. Deswegen herzlich willkommen und bist du ready und hast du Bock?
Hey, ja, danke Robin. Freue mich sehr. Vielen Dank für die schmeichelnde Introduction.
Ja, der wirst du aber auf jeden Fall absolut gerecht. Und ich freue mich wirklich, dass es jetzt nach ein paar Anläufen wirklich geklappt hat, dass wir dich jetzt hier in der Show haben, weil du, glaube ich, wirklich einer von ganz wenigen bist, die wirklich dieses Startup-Leben so aktiv angehen, wie es wenige in meinem Umfeld haben. Deswegen glaube ich, dass hier auch sehr, sehr viel Wertvolles dabei sein wird. Wir steigen einfach gleich mal ein und damit die Leute dich einfach ein bisschen besser kennenlernen, erzähl uns doch einfach mal, was du alles bis hierhin gemacht hast, unternehmerisch, wie dein Werdegang war und ja, gib uns einfach mal ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story.
Cool, gerne. Ich muss sagen, bei mir hat es relativ früh angefangen, aus der Faszination heraus, so diese großen Fragen zu beantworten, wie funktioniert das Gehirn, wie sehen wir eigentlich, was ist Consciousness, also Bewusstsein in dem Sinne. Und ich habe viel auch professionellen Kampfsport gemacht als relativ kleiner Knirps, bis hin zu den europäischen Meisterschaften Paris, wo ich mir unglücklicherweise das Knie gebrochen hatte. Dadurch lag ich dann knapp 6 Monate im Krankenhaus und das hat mir unglaublich viel Zeit gegeben, mich endlich mal die Fragen, die mich immer so hobbymäßig beschäftigt haben, quasi zum Fulltime-Job zu machen in den 6 Monaten. Dort mich dann mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz, Neurowissenschaften, so diesen ganzen Themen, die so tangentiell meine Interessen geschnitten haben, auseinandergesetzt. Und da einfach unglaublich viel gelernt und viele Leute auch online kennengelernt, unter anderem meine dann späteren Mitgründer unseres kleinen Machine Learning Startups, womit wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie wir eben das Wissen, das wir in den Neurowissenschaften schon haben, also wie das Gehirn funktioniert, von der Architektur her zumindest, in die künstliche Intelligenz transferieren können. Das haben wir dann auch so gemacht, knapp ein Jahr lang das Unternehmen, was in dem Fall eher die Algorithmik war, aufgebaut, bis dann, wie schon angeschnitten, bei einem Talk von mir in San Francisco, einer der Google Executives im Audience saß, der sehr aufmerksam zugehört hat und unsere Technologie in sein Team integrieren wollte, so dass ein Großteil des Teams, inklusive mir, und dann eben auch die Technologie zu Google transferiert in dem Exit-Verfahren. Dort dann für 1,5 Jahre im Google X, das dann in der Zeit zum Google Brain Team geworden ist, gearbeitet, bis ich das eine Quote gehört habe, was mich total umgehauen hat. Das war, dass es die mächtigsten Unternehmen der Welt heutzutage sammeln die klügsten Köpfe, um anderen Menschen Dinge zu verkaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Da habe ich dann so reflektiert und dachte mir so, okay, eigentlich am Ende baue ich gerade Sachen, die Advertisement irgendwie besser machen. Und wenn man so überlegt, die meisten, also den Mehrwert, den man damit so in der Welt schaffen kann, der ist halt relativ begrenzt. mich dann entschlossen, Google zu verlassen, mein erstes Startup-Unternehmen gegründet, das sich dann sehr naiv damit beschäftigt hat, Erdbeben frühzeitig erkennen zu können über verschiedene Environmental Variables, die wir von verschiedenen großen Unternehmen unter anderem kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben oder auch einkaufen mussten. Unser Businessmodell hätte sein können, mit Rückversicherungen und anderen Versicherungsunternehmen quasi zusammenzuarbeiten, dass sie eben unsere Daten bekommen können und unsere Vorhersagen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Das hat so nicht ganz geklappt. Ich habe mega viel gelernt, vor allem auf der Business-Seite, dass wir dann pivoten mussten in den Agriculture-Bereich, wo wir geschaut haben, ob wir Krankheiten auf Feldern frühzeitig erkennen können. Das hat super funktioniert. Gutes Investment reinholen können, cooles Team aufgebaut, coole Kunden akquirieren können, bis wir, und da ist, glaube ich, schon die nächste Lesson, mit dem damaligen Mitgründer einige Schwierigkeiten hatten in der Zusammenarbeit, so dass wir uns dann trennen mussten nach einem, ich sag mal, harten Kampf. Das Unternehmen, also beziehungsweise IP existiert auch so noch, wird noch auslizenziert an andere Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Aber wir haben jetzt nicht so den großen Durchbruch geschafft, den wir hätten schaffen wollen. Dadurch dann aber auch auf viele mit vielen Investoren in echt tiefe Gespräche gekommen. Und das hat dann mich auch quasi zum Advisory Board von manchen befreundeten Startups dann katapultiert, so dass ich jetzt über ein Angebot mit der Telefonica zusammen ein Moonshot Lab, quasi Google X, von Telefonica mit aufbauen darf, als einer der coolen Titel Head of Moonshots, so dass ich als Advisor für einige Startups, auch ein paar Investoren und jetzt für Telefonica das Moonshot Lab quasi gerade aufbaue und so meine Zeit verbringe, aber schon so irgendwie viel auch drüber nachdenke, was man so als nächstes tun könnte. Da jetzt noch nichts Konkretes gefunden.
Super, super spannend und auch wahnsinnig viel schon bei dir abgegangen. Kannst du uns gerade nochmal sagen, wie alt du bist?
20
Jahre, also wirklich unfassbar. Und ich finde, da war schon einiges Wertvolles dabei. Vor allem, was ich beeindruckend finde, dass du aufgrund deiner Wertebasis irgendwie sagst, okay, Google hat ja wahrscheinlich auch, ich setze das jetzt einfach mal voraus, dir einen Arsch voll Geld bezahlt. Und trotzdem zu sagen, nee, passt nicht mit meinen moralischen Werten überein. Und dann das Ding zu verlassen, ist halt echt, das zeugt von Größe und Respekt. Und deswegen ziehe ich an der Stelle schon mal meinen Hut vor dir. Und ich möchte mit dir natürlich noch ein Stück tiefer so in das Startup-Leben einsteigen, weil du trotz deines jungen Alters halt schon wahnsinnig viel Erfahrung mitbringst und es einige von unseren Zuhörern geben, die auch gerade dabei sind, ein Startup zu gründen. Du hast, wie gesagt, einige erfolgreiche Startups gegründet, einige, die vielleicht auch nicht ganz so funktioniert haben, wie du es dir vorgestellt hast. Woran erkennst du für dich, ob ein Geschäftsmodell beziehungsweise ein Startup wirklich Potenzial hat oder eher nicht? Also hast du da vielleicht sogar eine Art strukturiertes Bewertungsverfahren, anhand dessen du ein Startup irgendwie nach seinem Potenzial prüfst?
Ich glaube, das ist alles, was ich jetzt sagen werde, ist wahrscheinlich schon so bekannt. Ich glaube, die meisten, oder zumindest habe ich mich selbst dabei erwischt, auch wenn ich gewusst hätte, wie ich hätte vorgehen sollen, habe ich es in der Praxis leider nicht so gemacht, wie ich es denn dann am Anfang hätte tun sollen. Und zwar ist es so die Idee des MVP, des Minimum Viable Products, einfach so schnell es geht, irgendwie die These, die das Geschäftsmodell quasi beinhaltet. In dem negativen Fall war das jetzt zum Beispiel, dass Unternehmen oder Versicherungen daran interessiert sind, bessere Vorhersagen für Erdbeben zu bekommen, das so schnell validieren, wie es nur geht und nicht erstmal das Produkt komplett entwickeln, das Team aufbauen, Investoren akquirieren, bis du dann an den Punkt kommst, dass du die These validieren kannst, sondern einfach versuchen, wirklich sich auf die Kernthese fokussieren und sagen, okay, was will ich denn jetzt eigentlich ändern und ist das überhaupt machbar und mit möglichst vielen Leuten drüber reden, die in dem Bereich tätig sind oder Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind und gucken, ob das funktioniert. Also dein MVP möglichst schnell identifizieren, umsetzen und validieren. Mhm. Zweitens, sobald die ersten Leute in dem eigenen Umfeld anfangen, deine Idee nicht zu verstehen, dann ist es wahrscheinlich zu kompliziert. Das musste ich auch lernen. Glaube, dieses ja, was viele auch sagen, dass Einfachheit manchmal, manchmal erfolgreicher ist als komplexe Themen. Das ist so eine der wichtigsten Messages, denke ich, dass man die Idee einfach, wirklich einfach in Elevator-Pitch-Idee innerhalb von 30 Sekunden seiner Großmutter erklären müsste. Jetzt nicht auf einem technischen Niveau, sondern rein auf der Unternehmenshypothese. Das ist, glaube ich, auch noch so wirklich wichtig. Und dann, was ich auch lernen dürfte, das Wichtigste in einem Startup-Unternehmen ist wahrscheinlich tatsächlich das Team und die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Weil es wird Zeiten geben, wo es nicht ganz so einfach läuft. Es wird Zeiten geben, wo es hohes Konfliktpotenzial gibt und man muss sich halt einfach irgendwie zusammenreißen können und sich so gut verstehen, dass man auch auf professioneller Ebene dann da noch die Entscheidungen treffen kann und weiterarbeiten kann. Ich glaube, MVP, Einfachheit und Team sind so die drei.
Super, dass du es zusammenfasst, wollte ich gerade machen und habe mir hier echt einiges mitgeschrieben und lustig, dass du es ansprichst. Ich wollte dich nämlich als nächstes fragen, dass einer der bekanntesten Gründungsbücher ist Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und da wird auch von dem gesprochen, was du eigentlich gerade auch gesagt hast, dass die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, wenn das Geschäftsmodell halt einfach bleibt und umso einfacher das Geschäftsmodell ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Startup überlebt. Wollte dich dazu fragen, weil du dich ja auch oft auch mit komplexen Dingen auseinandersetzt, ob du da konform mit bist oder nicht, aber das hast du ja eben schon getan. Genau, deswegen würde ich dich gerne als nächstes fragen, Pascal, was war dein stolzester Unternehmermoment? Gibt es da irgendeine Story, in die du uns mitnehmen möchtest?
Ich glaube jetzt so ganz kurzfristig sogar, letzte Woche war der AI for Good Summit in Genf, wo die UN die, wie sie gesagt hat, einflussreichsten Leute im Bereich künstliche Intelligenz eingeladen hat. Und da hatte ich auch die Ehre, teilzunehmen. Und das war echt cool zu sehen, wie die ganzen großen Namen, ich weiß nicht, wer es jetzt kennt, Fei-Fei Li, Stuart Russell, Zuckerberg war da, einige von den echt wirklich, wirklich erfolgreichen Leuten, dass die sich einfach Zeit genommen haben, sich mit dem Thema Ethik auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, lasst uns mal alle zusammen auf eine Stufe steigen und gemeinsam drüber nachdenken, wie wir mit dieser Technik der künstlichen Intelligenz, die ein Tool ist und für echt gute Dinge, aber auch für wirklich schwierige, also gefährliche Dinge genutzt werden könnte, wie wir irgendwie einen Framework entwickeln können, um das zu machen. Und dass ich da teilhaben durfte, fand ich wirklich ziemlich cool.
Das glaube ich dir aufs Wort. Hast du die Möglichkeit, mit einem der Big Namen auch persönlich zu sprechen? Oder waren die da eher so abgeschirmt?
Ja, ich habe eigentlich mit fast allen da persönlich sprechen können, ja.
Wow.
Ja, das war ziemlich cool.
Ja, das glaube ich dir. Gibt's ein Bild oder so, dann pack mir das in die Shownotes.
Können wir machen, ja.
Ja, sehr, sehr cool. Kann ich natürlich nachvollziehen, dass das so eins der stolzen Momente ist bis hierhin. Und ich glaube, da kommen noch etliche dazu in deinem weiteren Werdegang. Du bist, wie bereits erwähnt, teilweise auch Investor und wie gesagt Gründer einiger Startups, die sicher auch das ein oder andere Mal Fremdkapital benötigen. Deswegen die Frage, wie findest du gute Investoren und was sollte man bei einem Pitch vor potenziellen Investoren irgendwie beachten?
Ich glaube, ein guter Investor, und gut ist jetzt wahrscheinlich in Anführungsstrichelchen, sollte jemand sein, der nicht nur Kapital mitbringt, sondern meistens auch irgendwie Non-Financial Assets, nennt man das. Also entweder direkt Kunde werden kann von deiner Idee oder Netzwerk mitbringt oder Erfahrungen mitbringt und dir halt eben auch nicht nur auf der finanziellen Seite hilft, weil die Person wird auch verstehen, wenn deine Idee jetzt oder dein Unternehmen auf irgendwelchen Holperfaden ist und es nicht ganz so läuft, wie du vielleicht in dem Pitch verkauft hast. Und der wird dir dann auch helfen und versuchen, damit rauszukommen. In unserem Fall war das ein Agrargroßinvestor für die Agriculture-Idee. Und der hat eben verstanden, dass logischerweise, weil er auf der anderen Seite stand, dass Agriculture kein schneller Markt ist, wo wir über Facebook vermarkten könnten und über Social Media Ads, und sondern dessen Sales-Verfahren einfach extrem lange und schwierig ist. Und hat uns da dann eben auch helfen können und weiter unterstützt, versus Leute, von denen wir jetzt nur Kapital bekommen hätten, die das wahrscheinlich dann nicht so gerne gesehen hätten und dann noch schwieriger die ganze Situation gemacht hätten. Deswegen, ich glaube, ein guter Investor sollte jemand sein, mit dem man abends auch mal so ein Bier trinken kann, wenn man das jetzt illustrativ sagen möchte, und der einem auch mehr als nur Geld mitbringt. Wie man den findet, ist wahrscheinlich auf der Suche am Anfang, wenn man seine MVP entwickelt hat und dann quasi nach Kunden suchen möchte, dann sollte man die Gespräche nicht direkt schon in eine Richtung führen, sondern einfach sagen, ich habe hier ein cooles neues Produkt, das ich dir vorstellen möchte. Wie sich das dann entwickelt, ist, sollte man dann während des Gesprächs schauen. So haben wir zum Beispiel unseren ersten strategischen Investor identifizieren können. Wenn man direkt in ein Gespräch reingeht, so als wäre es ein Sales-Pitch oder eben so als wäre es ein Investoren-Pitch, dann wird sich auch immer nur eine dieser Sachen entwickeln. Wenn man einfach in ein offenes Vorstellungsgespräch geht, dann hat man immer noch die Möglichkeit, eben je nachdem, wie die Person reagiert, das dann zu lenken. Und so habe ich zumindest die beste Erfahrung gemacht. Einfach mal offen in Gespräche reingehen, nicht direkt was verkaufen oder zum Investment zu kommen wollen, sondern einfach gucken, wie die Person reagiert und dann vielleicht so noch konvertieren. Aber ja, ich glaube, Investoren-Pitches sollten auch eher wie ehrliche Gespräche wirken und nicht, als würdest du was verkaufen wollen. Das sehen die den ganzen Tag, das hören die den ganzen Tag, sondern du musst den Investoren auch irgendwie einen Mehrwert geben. Vielleicht einfach anfangen mit interessanten Sachen, die sie vielleicht vorher noch nicht wussten, so ein bisschen einen auf Educator machen und 2, 3 Facts erklären, die den Investoren vielleicht auch das Leben einfacher machen könnten oder sie besser rausstellen, und dann erst anfangen, in einem natürlichen Gespräch zu erklären, was du denn tun möchtest, und nicht zum Verkauf kommen direkt.
Also genau das Gegenteil von dem, was man vielleicht bei Vox so sieht, bei der Fernsehsendung Höhle der Löwen.
Ja. Ja, ich halte da sowieso nicht so viel von.
Okay. Ja, cool, danke für diese Einblicke. Und da auch, da war natürlich wieder super viel Wertvolles dabei. Du bist jetzt erst 20 Jahre und irgendwie schon gefühlt ein alter Hase im Startup-Tum. Warum bist du Unternehmer geworden, Pascal? Was begeistert dich daran?
Mein persönliches Ziel ist es, das Leben von Menschen besser zu machen, wie auch immer das aussehen kann. Ich hatte die Erfahrungen gemacht, nach meinem Google-Ausflug quasi oder auch während meiner Google-Zeit viel reisen zu dürfen, in Afrika, Südamerika und Co. Und Sachen gesehen, die mich wirklich schockiert haben. Und also einfach, wie Menschen dort leben müssen. Und habe es mir dann quasi so zur Aufgabe gemacht, um zu sagen, okay, in einem Unternehmen zu arbeiten oder als Angestellter oder selbstständig, was auch immer, kann man nur so und so viel, also eine sehr, sehr begrenzte Anzahl an Problemen lösen und eine sehr begrenzte Anzahl von, oder Anzahl ist ein schlechtes Wort, einen sehr begrenzten Impact, wenn man so möchte, haben. Und der wirklich einzige Weg, so scheint es, wirklich was bewegen zu können, ist es einfach über Unternehmertum. Und das ist es quasi, was mich dann dazu bewegt hat. Und wie gesagt, auch ich habe aus Google ausgetreten, weil ich eben gesagt habe, okay, ich will nicht Teil dieses großen Maschinerieblocks sein, der es versucht, anderen Leuten Dinge zu verkaufen, die es nicht unbedingt brauchen. Und dann musst du quasi zwangsläufig irgendwie ein eigenes Unternehmen aufbauen.
Wow, super, super, ja, wertvoll und ähnliche Missionen, die ich auch verfolge. Ich glaube auch, dass das weit mehr intrinsisch motiviert als vielleicht irgendwelche oberflächlichen Dinge und dementsprechend auch die ein oder andere schlechte Phase dementsprechend auch überwindet werden kann.
Ja. Ich glaube auch, ganz kurz, wenn ich dich unterbreche.
Ja, ja, gerne. Schieß los.
Ich rede mit vielen Leuten und merke, dass die sehr finanziell motiviert sind, weil über Erfolgsstories wie Zuckerberg oder Travis von Uber jetzt oder auch unsere Snapchat-Freunde, die in 5 Jahren sage und schreibe 17 Milliarden Private Investment quasi reingeholt haben und das Unternehmen zum unglaublichen Wert treiben konnten, glaube ich, dass viele Leute, die jetzt gerade Startups in dieser, keine Ahnung, ob wir in einer Bubble leben, aber so eine Startup-Bubble Gründen sehr, sehr finanziell und ansehensmotiviert werden. Und ich glaube, dass das in der ersten oder zweiten schwierigen Phase, die in nahezu allen Unternehmensgeschichten kommen wird, die Leute schon aus der Bahn werfen wird, einfach weil es eben kein schönes Luxusleben ist. Und ich habe beides gesehen, Angestellter zu sein bei einem großen Unternehmen ist durchaus bequemer, wahrscheinlich auch am Anfang finanziell attraktiver und vom Lifestyle her besser als Unternehmer zu sein. Und deswegen muss man, glaube ich, intrinsisch und durch andere Dinge motiviert sein als Geld und Ansehen.
Ja, lustig. Ich hatte mal ein Gespräch geführt mit Nikita Fahrenholz, Gründer von Lieferheld. Der hat so ziemlich genau dasselbe gerade gesagt wie du. Genau, deswegen lustig, dass sich das hier gerade fast wortgenau deckt.
Das habe ich nicht gehört, das Interview, aber es spricht für ihn.
Nee, war nicht bei uns in der Show, kommt eventuell noch, war so privat, aber war wirklich exakt fast vom Wortlaut auch das Gleiche, was du gesagt hast. Sehr, sehr cool. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass es irgendwie auch mal schwierige Zeiten gibt und wahrscheinlich auch dann finanziell schwierige Zeiten. Deswegen die Frage, Pascal, wie wichtig ist dir Sicherheit?
Nicht wirklich. Also ich habe, es gibt viele Unternehmer, die nicht keinen fachlichen Background hatten. Das ist eine andere Situation, als von der ich jetzt gerade ausgehe. Also ich habe, wie gesagt, mich mit Programmierung und vor allem künstliche Intelligenz die ganze Zeit, also mein ganzes Leben bis jetzt beschäftigt. Und das ist ein Skill, der in einem extrem hohen Demand ist jetzt gerade. Und ich weiß, dass ich, egal was ich mache, immer eine Fallback-Option habe und wieder angestellt werden kann oder als Freelancer für andere Leute arbeiten könnte. Und dementsprechend ist so finanzielle Sicherheit eigentlich überhaupt keine Priorität momentan. Vor allem, weil ich auch noch so jung bin und mir keine Kinder ernähren muss und generell in einer sehr luxuriösen Lebenslage bin. Also risikoluxuriösen Lebenslage. Andererseits gibt es Leute, die weniger Assets haben, die sie verkaufen könnten in dem Sinne, also Skill-Assets. Da kann ich es nachvollziehen, wenn man wenn man auch immer auch als Unternehmer vielleicht noch 2-3 persönliche Investments, keine Ahnung, im Immobilien oder Aktienmärkte oder so tätigen sollte, einfach um sich auch so einen Puffer zu schaffen. Was ich gesehen habe, ist, diese Sicherheit lässt einen immer einen kühlen Kopf bewahren und ich kenne Leute, die so kurz vor einem finanziellen Ruin stehen, dass sie unbedingt ihr Unternehmen retten wollen, was es dann zu sehr irrationalen Entscheidungen trägt. Dass ich sagen würde, es ist wahrscheinlich immer klug, so einen Schutzpuffer zu haben, einfach damit man sich die Entscheidungsfreiheit behält.
Du hast eben was super Spannendes gesagt, und zwar, dass du allein durch dein Skillset halt irgendwie immer die Möglichkeit hättest, irgendwo wieder zu arbeiten und dementsprechend dir nicht so die Sorgen machst, was deine finanzielle Sicherheit angeht. Ist für dich so ein Skillset, was halt irgendwie seinesgleichen vielleicht auch sucht, immer wertvoller als jeder Uni-Abschluss, den du haben kannst?
Ich kann mich mit einem primäres Beispiel, also ich habe nie wirklich studiert. Ich war ab und zu mal eingeschrieben, habe aber kein Studienabschluss gemacht, habe auch mein Abiturzeugnis noch nie irgendwem vorzeigen müssen. Das habe ich tatsächlich gemacht, aber hat auch noch nie jemand danach gefragt. Und ich glaube, was das einem sagt, ist einfach, dass sowas wie ein Uni-Abschluss oder so ist halt kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ich glaube, das war vor 50 Jahren, als 10% der Bevölkerung einen Uni-Abschluss hatten, war das noch hilfreich. Heute, ohne jetzt irgendwie da irgendjemandem auf die Füße zu treten, aber ich glaube, wenn man sich einfach hinsetzt und das macht, kann das fast jeder schaffen. Deswegen ist es nicht mehr so ein Unique Selling Point in dem Sinne. Ich glaube, was aber tatsächlich ein Unique Selling Point sein wird in jedem, und das ist auch heute bei den Leuten, die ich jetzt einstelle oder nicht einstelle, ist mir eigentlich egal, ob das ein PhD-Student ist oder der schon bei Harvard oder Oxford oder was auch immer studiert hat, sondern was wirklich zählt, ist, dass Leute demonstrieren können, dass sie wirklich motiviert werden von dem Thema und dass sie auch Eigeninitiative zeigen. Mhm. Und das ist so per Definition nicht Studenten Attribute. Ich glaube, was man tun sollte, und ich will jetzt nicht gegen Universitäten reden, sondern sich außerhalb des Studiums auf jeden Fall noch weiterbilden, auf jeden Fall schauen, dass man was findet, was einen wirklich antreibt und auch da dann mehr Zeit investieren. Ich glaube, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, das größte Kapital, was du haben kannst, ist Netzwerk. bin ich nicht 100% d'accord mit, aber viele Studenten ignorieren das komplett, dass sie sagen, okay, ich studiere jetzt kann ich nicht auf irgendwie Netzwerkveranstaltungen gehen oder so. Ich glaube, man sollte auch dann da ein bisschen Zeit und meinetwegen auch Geld investieren, in mal auf eine Konferenz für ein Thema, das einen interessiert, einfach mal die Leader des Feldes kennenlernen, Leute kennenlernen, sich austauschen, seine Geschichte erzählen und auf jeden Fall außerhalb der Universität noch irgendwas machen, was einen weiterbringen kann. Wenn man denn dann an irgendeinem Punkt ist, wo es nicht mehr Sinn macht zu studieren, also ich stand damals vor der Entscheidung, Studium oder bei Google weiterarbeiten, dann macht es vielleicht auch keinen Sinn, das Studium zu machen. Aber jetzt allgemein ist es wahrscheinlich immer erstmal eine gute Default-Option, aber auf jeden Fall darüber hinaus den Horizont erweitern.
Ja, also unterschreibe ich dir direkt. Riesenecho an der Stelle bei mir. Und du hast gerade gesagt, man sollte sich irgendwie auch trotzdem auf irgendeine Art und Weise weiterbilden. Was machst du, um dich irgendwie neben deinem Daily Work irgendwie weiterzubilden und zu inspirieren lassen?
Also ich habe das große Glück, dass mein Daily Work zu bestimmt 60% aus Weiterbildung besteht. Einfach dadurch, dass ich jetzt gerade viele Projekte sehe, viele Industrien evaluieren muss und auch viel in verschiedene neue Bereiche reinspringen muss und da auf neue Ideen kommen muss in dem Moonshot-Programm quasi. Vorher habe ich auch immer einen großen Wert drauf gelegt, mindestens 2 Tage die Woche, also es war meistens dann das Wochenende, über Online-Kurse oder Bücher oder Programmierkurse oder was auch immer, irgendwie mich weiterzubilden. Ich bin Subscriber in allen Wissenschaftsmagazinen, die irgendwie Cutting Edge Research publizieren und verfolge das auch immer ständig. Und da geht, glaube ich, auch so, würde man schätzen, 20% meines Tages einfach lesen der Research. Und ich glaube, wenn man das macht, dann stellt man sicher, dass man immer irgendwie vorne dabei bleibt. Wenn man aufhört, das zu machen, ist man in der heutigen Welt, wo sich alles so schnell bewegt, ist man ganz, ganz schnell veraltet und wertlos.
Okay, auch super spannend an der Stelle. Du hast vorhin einen Freund zitiert zum Thema Netzwerk. Gibt es außerdem irgendeinen Ratschlag, vielleicht sogar für dich den besten Ratschlag, den du je bekommen hast, den du irgendwie mit unserer Community teilen möchtest?
Viele. Ich glaube, der universell anwendbare Ratschlag ist einfach das zu tun, was einen wirklich innerlich antreibt und nicht wirklich sich dafür scheren, was andere Leute sagen, was andere Leute über einen denken. Und auch immer zu schauen, dass man mit sich selbst und seiner eigenen Arbeit zufrieden ist und dass man in einer Situation ist, wo man eigentlich auch genügend Freiheit hat, um das zu tun, was man tun kann. Und das schafft man eben nur dadurch, dass man jederzeit irgendwie finanziell nicht ganz unten dasteht. Das schaffst du wiederum dadurch, dass du ein Skillset hast, das gerade in Demand ist. Und ich glaube, es ist so das Framework, das einen schon mal ganz gut aufstellt. Alles Weitere hängt tatsächlich von den Zielen der einzelnen Personen ab.
Super spannend. Ich war gestern zufälligerweise bei Matthew Mockridge im Podcast und habe das als letzten Rat auch von mir gegeben. Also mach das, was du liebst, und dann wird alles andere irgendwie einfacher von der Hand gehen.
Wenn ich noch ganz kurz was anhängen darf, würde ich sagen, fokussiere dich auf echte Probleme und keine künstlichen Probleme. Also ich sehe es immer mehr, dass leider Leute auch echt erfolgreich werden mit Snapchat-Modellen, nenne ich das jetzt mal plakatisch. Einfach Probleme, die wirklich in der Welt existieren und nicht irgendwelche luxuriösen Lösungen, die nicht unbedingt jemand braucht. Das ist ein sehr, sehr volatiler Markt. Echte Probleme existieren. Wenn du eine echte Lösung zu echten Problemen finden wirst, dann brauchst du dir um Erfolg keine Gedanken mehr machen. Okay. Und der Impact, den du in der Welt schaffst, ist auch viel, viel besser. Ich glaube, man schläft nachts auch einfach besser, wenn man das macht.
Glaube ich auch, Mann. Sehr, sehr nice. Pascal, ich habe ja im Vorfeld des Interviews gesagt, hab dein Handy bei dir. Mhm. Pascal ist schon ganz aufgeregt, um was es geht. Und zwar, du hast noch kein Buch geschrieben, ne? Also könnte ich dir zutrauen, aber hast du noch nicht? Wahrscheinlich?
Nee, ich habe schon 2, 3 Kapitel für andere Bücher geschrieben, aber ja, noch kein ganzes, ne?
Okay. Hast du es vor?
Weiß ich nicht. Jetzt kurzfristig nicht, nein.
Okay, aber so oder so könnte das dann eventuell für dich hilfreich sein. Und zwar spielen wir hier, wir haben hier etliche Bestseller-Autoren hier in der Show. Und deswegen spielen wir auch oft in der Show das Spiel, das da heißt, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre? Also kannst du gerade mal nachschauen, was die letzte
Ach du
von
Scheiße.
dir geschriebene WhatsApp-Nachricht wäre. Und das wäre im Umkehrschluss der Titel deines Buches.
Meine letzte WhatsApp-Nachricht ist, bin da, stehe vor der Tür, suche den Raum, Fragezeichen.
Geiler Titel. Um was könntest du dich da drehen? Bin da. Was gibt es? Findungsbuch.
Wahrscheinlich so, finde dein Wertesystem, aber was hat es dann mit dem Raum zu tun? Keine Ahnung. Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen andere WhatsApp-Nachrichten schreiben, bevor ich das Buch anfange.
Wer weiß, vielleicht entsteht da wirklich was Tolles draus. Aber wir sind gespannt, wie dann tatsächlich vielleicht dein Buch heißen wird. So, Pascal, wir würden gerne, damit wir den Privatmensch Pascal auch ein bisschen mehr und näher kennenlernen, würde ich gerne mit dir ein paar Oder-Fragen durchgehen. Hast du da Bock drauf?
Klar, können wir machen.
Okay, sehr geil. Für immer ohne Smartphone oder für immer ohne Laptop?
Smartphone.
Also ohne Smartphone
Ohne
pro.
Smartphone.
Okay.
Ja, bitte Laptop.
Fallschirmsprung oder Tiefseetauchen?
Fallschirmsprung habe ich schon, Tiefseetauchen nehme ich noch.
Okay, sehr geil. Einen Job, der dir Spaß macht, aber am Ex also du lebst quasi dann am Existenzminimum, oder einen Job, der dir Spaß macht, aber mit dem du stinkreich wirst. Der dir keinen Spaß macht, sorry.
Der mir keinen Spaß macht, aber ich den stinkreich werden würde. Also Existenzminimum,
Heißt.
wahrscheinlich im Kindergarten arbeiten oder sowas, wäre, glaube ich, ganz cool.
Ah, okay.
Habe ich noch nie wirklich ausprobiert, deswegen kann ich das nicht validieren, aber ich würde es mal ausprobieren wollen. Der mir keinen Spaß macht, aber mich stinkreich macht. Investmentbanker, aber obwohl die auch gar nicht mehr so gut verdienen heutzutage.
Aber
Börsenvorstand, ja.
wenn du dich entscheiden müsstest, quasi zwischen, egal wie der Job dann aussieht, tatsächlich zwischen.
Ach so, okay. Ah, okay. Sorry, falsch verstanden. Dann auf jeden Fall das, was mir keinen Spaß macht. Was mir Spaß macht, aber ich am Existenzminimum lebe, so.
Okay, na gut, glaube ich dir auch direkt. Dann Dusche oder Badewanne?
Dusche.
Okay.
Geile Frage.
Buch oder Podcast?
Buch.
Außer wenn du unseren hörst, natürlich, ne? Dann.
Natürlich, ja, außer deinen.
Sehr geil. So, du hast natürlich auch auf das Thema sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, aber würde ich gerne am Ende nochmal ein bisschen eingehen. Und zwar beschäftigst du dich ja auch stark und intensiv mit künstlicher Intelligenz. Und was wird es in naher Zukunft geben, was wir uns hier als Otto-Normalverbraucher irgendwie überhaupt nicht vorstellen können?
Also ich glaube, zwei Sachen möchte ich dazu loswerden. Künstliche Intelligenz, so wie es von den Medien gerade dargestellt wird, ist, glaube ich, ein extremer Hype. In der Cutting-Edge-Forschung machen wir uns gerade Gedanken darüber, ob wir ein Bild beschreiben können, wo ein Auto in einem Parkhaus parkt und das anstatt als Kühlschrank gerne als Parkhaus mit Auto drinne labeln würden. Deswegen glaube ich, dass man da erstmal so ein bisschen Expectation Management betreiben sollte und sagen sollte, dass das vielleicht nicht ganz so Terminator und Her Movie alike Futurism-Szenarien in naher Zukunft geben wird. Ich glaube, was aber tatsächlich kommen wird, ist Halbautomatisierung der Jobs. Und dass sich Leute auf jeden Fall mit der Technologie bekannt machen sollen. Man sieht das heutzutage schon, wenn man in eine alteingesessene Bankfiliale geht, wo die Bankberater dann Probleme haben, mit Excel umzugehen. Das ist, bis jetzt sind die wahrscheinlich auch noch ganz okay damit gefahren. Jetzt kommen wir in eine Zeit, wo solche administrativen Aufgaben immer mehr automatisiert werden und die Leute, die sich halt nicht mehr damit auskennen, halt auch einfach wirklich wegfallen. Und da ist, glaube ich, so diese Umbildung und Technologieoffenheit und wie gesagt, schön am, wie man so schön sagt, Puls der Zeit bleiben. Das macht es immer wichtiger.
Okay.
Ich will jetzt keine, also diese ganzen Harvard-Studien von wegen 80% aller Jobs werden bis 2050 automatisiert, da halte ich nicht wirklich viel von. Aber auch die 5%, die automatisiert werden, sind in Deutschland dann schon mal 4 Millionen Menschen, die arbeitslos sind, was dann tatsächlich ein Problem ist.
Okay, und wenn wir das so in zeitlichen Rahmen setzen, wann glaubst du, ist das? Wahrscheinlich passiert das schleppend, aber wann ist es?
Ich hab auf dem AI for Good Summit das Gleiche gesagt, was ich jetzt sagen werde. Ich halte Voraussagen für weniger hilfreich als einfach Trendanalysen und möchte jetzt da keine Zahl zu sagen.
Okay, verstehe.
Also, ja, keine verstehe. Ahnung.
Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast eben gerade die Medien so indirekt angesprochen. Was ist für dich eins der wichtigsten Themen, über das in den Nachrichten nicht berichtet wird?
Ich glaube, was die Nachrichten immer gerne machen, ist, dass sie auf Hot Topics draufspringen und die dann overcovern und die ganzen Pressing Problems unserer Welt total ignorieren. Zum Beispiel sterben jede Minute 50 Menschen auf der Welt an Diabetes. Wir treffen die falschen Entscheidungen unser ganzes Leben lang. Die Leute bewegen sich zu wenig. Wir essen das Falsche. Wir machen zu wenig Sport. Wir rauchen. Wir trinken Alkohol ohne Ende, obwohl es eigentlich ein Nervengift ist. Ich glaube, solche Themen sollte man vielleicht in den Medien mal immer wieder kurz ansprechen und sich weniger auf Trump fokussieren und die neuen Kleider, die irgendein komischer Promi jetzt gekauft hat.
Bin ich ganz bei dir. Aber leider eine erschreckende Zahl, die ich in der Form auch nicht wusste, die du da genannt hast.
Da gibt es noch viel mehr Kinder, die an Hunger sterben pro Minute. Also es gibt so viele Probleme, die wir auf der Welt haben, die anscheinend keinen Menschen interessieren, weil sie halt nicht hot sind. Hm. Da machen die Medien komplett den falschen Job gerade. Also es ist total enttäuschend.
Ja. Auch da bin ich ganz bei dir. Ich würde gerne nochmal gegen Ende eine private Story von dir hören. Und zwar beende bitte folgenden Satz, Pascal. Ich, Pascal Weinberger, beichte das.
Was soll ich jetzt sagen?
Was du beichten möchtest. vielleicht bist du aber auch, ich sag's dir ehrlich, ich bin auch ein Engel. Ich wüsste nicht, was ich dir erzählen sollte. Aber vielleicht fällt dir was ein. Wenn nicht, dann halb so wild. Hatten wir im Übrigen schon öfter, dass den Leuten hier nichts dazu eingefallen ist. Also.
Ja, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was man jetzt so öffentlich sagen möchte. Aber ich glaube, ich hätte schneller, also ich war teilweise zu stark fokussiert auf Tech-Skills und habe meine Augen habe auf die falschen Leute gehört und auf die richtigen Leute, nur weil sie irgendeinen Titel nicht hatten, nicht gehört. Und ich habe gestern Abend das Beispiel beim Dinner beim guten Freund gehabt, der sein Unternehmen gegen die Wand gefahren hat. Ich möchte jetzt keine Namen sagen, aber seine Frau, Freundin saß die ganze Zeit daneben und hat die ganze Zeit gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Und er hat immer nur geantwortet, ja, aber du hast es ja nicht, du hast keine Erfahrung, du bist ja nur Angestellte. Und ich glaube, dass manchmal immer auf die Leute hören sollte, und ich selbst den Fehler auch gemacht habe, die vielleicht nicht offensichtlich den richtigen Rat haben, einfach mal offener zu sein.
Ja, auch hier wieder super spannendes Learning und danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit an der Stelle. Jetzt sind wir wirklich fast dem Ende angekommen, und zwar würde ich gerne nochmal ganz zum Schluss mit dir in die Thematik Unternehmertum reinspringen. Gibt es irgendeine Reflexionsfrage, die sich irgendwie jeder Unternehmer stellen sollte? So, keine Ahnung, einmal im Quartal, einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal im Tag oder irgendwie sowas, um irgendwie auf Richtung Erfolg zuzusteuern oder auf Kurs Erfolg zu bleiben?
Ja, ganz einfach. Jeden Morgen, wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich das Gleiche tun, was ich heute tun werde.
Okay, sehr, sehr nice. Super, gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, darauf können wir hier den Sack zumachen. Pascal, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du bist ja irgendwie ständig auf Tour. Danke, dass es geklappt hat. Ich glaube, es war eine mega spannende und lehrreiche Folge für unsere Zuhörerschaft. Und ja, wünsche dir alles Gute. Können wir dir irgendwas Gutes tun? Können wir irgendwas für dich tun?
Nein, danke. Aber vielen Dank für das Angebot und ich danke auch herzlich für die Möglichkeit, hier heute mit dir die Zeit zu verbringen und wünsche dir auch alles Gute und viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin.
Ich danke dir vielmals, Pascal. Wir treffen uns demnächst auch mal wieder auf dem Kaffee, wenn du in
Gerne.
Frankfurt bist. Du bist aktuell sogar in Frankfurt, ne?
Jetzt gerade ja,
Genau.
aber nur noch bis heute Abend.
Okay, wo geht's dann hin?
Barcelona.
Sehr gut. Da bist du oft momentan, gell?
Ja, da ist mein Büro gerade.
Okay. Das macht Sinn. Alright. Pascal, ich danke dir vielmals nochmal für deine Zeit. Super tolle Folge, wie ich finde. Und ja, halt die Ohren steif, mein Lieber. Und wir hören und sehen uns.
Jo, bis dann, ciao.
Hau rein, ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.